Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Extra-Episode möchte ich zwei Hörspiele aus der Reihe Perry Rhodan besprechen. Folge 5, Raumschlacht im Vega-Sektor und Folge 6, Mutanten im Einsatz. Beide Kassetten liefen in meiner Kindheit rauf und runter, meist nachmittags, nach der Schule, während ich Programmiersprachen lernte. Aus Nostalgiegründen wollte ich mir diese beiden Hörspiele noch einmal genau anhören, um zu sehen, ob die Faszination von damals heute auch noch da ist. Dies war ja beim schon besprochenen Tarkan-Zyklus in der Heftromanserie der Fall. Starten wir mit Folge 5, Raumschlacht im Vega-Sektor. Hörspielzeit ist etwa 39 Minuten. Das Titelbild zeigt einen arkonidischen Gleiter, zwei Topsieder mit Handfeuerwaffen und in etwa eine Szene aus dem Ende der Folge. Der Klappentext beschreibt in etwa das erste Viertel des Hörspiels. Eine Flotte fremder Raumschiffe ist im Vega-Sektor erschienen. Die Geschichte startet in Terrania. General Pounder, der Chef der US Space Force, ist in der Wüste Gobi gelandet und möchte Impulstriebwerke von der dritten Macht kaufen. Freyd führt ihn herum und ich hatte den Eindruck, er schindet so ein bisschen Eindruck. Dies verleiht Pounder zu der rhetorischen Frage, wer denn bitteschön die erste Rakete gebaut hat, mit der Rhodan überhaupt auf den Mond geflogen ist. Dann gibt es Alarm, die Pluto-Wachstation, die den Raum in einem Umkreis von 50 Lichtjahren um die Erde überwacht, hat eine Reihe an Transitionen gemeldet. Und auf die Frage Pounders erklärt Freyd, ein Strukturtaster misst Gravitationsverschiebungen an, wenn fremde Raumschiffe in oder aus dem Hyperraum ein- oder austreten. Ich mag solche technischen Erklärungen immer recht gerne. Pounder reagiert allerdings genervt, denn im Umkreis von 50 Lichtjahren, die US Space Force könnte noch nicht einmal den Mars erreichen. Das fand ich ganz interessant, denn das war zum damaligen Zeitpunkt, Mitte der 80er, historisch ja korrekt und gilt aber auch heute noch, zumindest für bemannte Raumfahrt. Dann fällt ein Satz von Freyd, über den ich als Kind nicht nachgedacht habe. Die dritte Macht wäre etwas weiter und hätte daher auch die Verantwortung für die Menschheit übernommen. Als ich das jetzt noch einmal gehört hatte, war mein erster Eindruck, übernommen bzw. nehmen, das trifft den Kern der Sache ziemlich genau. Denn niemand hat Perry Rhodan gebeten, irgendeine Art Verantwortung zu übernehmen. Das zeigt sehr deutlich, dass zur damaligen Zeit Perrys Handeln frei jeglicher demokratischer Legitimation war. Aufgrund des Alarms kehrt Perry Rhodan zurück. Er war auf einem Testflug mit einem Raumjäger in der Nähe der Marsbahn. Auch die Good Hope kommt zurück. Crest und Thora haben auf dem Pluto nach dem Rechten gesehen, um zu schauen, ob die Wachstation auch wirklich sauber arbeitet. Aber sie können bestätigen, in 27 Lichtjahren Entfernung im Vega-Sektor ist eine Flotte an Raumschiffen erschienen, mehr als 100. Crest und Thora glauben, das sei eine arkonidische Flotte, die auf der Suche nach dem Planet des Lebens ist, der sich laut Crests Informationen irgendwo in diesem Bereich der Galaxis befinden soll. Dann gibt es eine kleine Diskussion, was jetzt zu tun ist. Crest und Thora wollen natürlich ins Vega-System, denn sie wollen auch nach Hause. Bully meint, man solle warten, denn in einem Jahr wäre der Schiffsneubau fertig. Rhodan ist zuerst auch skeptisch und stellt die Ortungsgefahr in den Raum. Denn wenn er die Raumschiffe anmessen kann, dann können diese natürlich auch seine Transition ins Vega-System anmessen. Nach kurzem Nachdenken entscheidet er sich aber um und will in ein paar Stunden starten. Denn er ist der Meinung, dass die fremden Raumschiffe eigentlich die Erde gesucht haben und als Reaktion auf den Notruf des arkonidischen Kreuzers auf dem Mond, der vernichtet wurde, gekommen sind. Wir erfahren dann, dass dieser Notsender allerdings seit 3 Jahren schweigt. Insofern finde ich die Argumentation nicht überzeugend, denn wenn die fremde Flotte jetzt kommt und der Notsender schweigt, dann muss sie ja vor 3 Jahren schon gewusst haben, was das Zielgebiet ist. Und was hat sie dann in diesen 3 Jahren gemacht? Hat der Flug so lange gedauert zur Vega? Musste erst die Flotte noch gebaut werden? Und erwartet diese Flotte dann wirklich nach 3 Jahren den arkonidischen Kreuzer immer noch an diesem Ort vorzufinden und möglicherweise ausschlachten zu können? Auf jeden Fall startet Rhodan dann mit seiner Mannschaft. Er will zuerst zur Venus fliegen, um dort Roboter aufzunehmen und die dortige Positronik zu befragen. Man erfährt, die Vega hat 42 Planeten, Hauptplanet ist Nummer 8, Ferrol. Allerdings sind diese Daten der Venus-Positronik 10.000 Jahre alt. Rhodan erklärt den Besatzungsmitgliedern dann noch einmal, was während einer Transition passiert und sie führen den Sprung durch. Wieder eine dieser netten technischen Erklärungen. Die Entscheidung Rhodans, zur Vega zu transitieren, ist allerdings sehr gefährlich, wie ich finde. Denn wenn die dortige Flotte den Eintritt der Good Hope anmisst und den Startpunkt ausrechnet und dann über der Erde erscheint, dann müsste die Erde die Konsequenzen von Rodens Handeln tragen. Und so wie ich die Kassette verstanden hat, hat er niemanden auf der Erde gefragt oder um Erlaubnis gebeten, dass er diese Transition überhaupt durchführen darf. Im System der Wege angekommen, messen sie viele Raumschiffe an. 50 sind auch gleichzeitig mit der Good Hope angekommen. Man vermutet also, der Eintritt wurde nicht angemessen. Glück gehabt. Dann setzen sie Kurs auf Ferrol und Perry ordnet volle Gefechtsbereitschaft an, denn die fremden Raumschiffe sind noch 3 Lichtstunden entfernt und ihre Form kann nicht ausgemacht werden. Allerdings lauschen die Telepathen ins All und sie stellen einen Raumkampf fest. Auch die Good Hope wird angegriffen und dann kommt eine, wie ich finde, sehr nette Szene. Achtung, ein Energiestrahl. Ausweichen. Zu spät, wir müssen ihn nehmen. Ich mag diese Art Diskrepanz recht gerne, wie auch zum Beispiel der kreiseldrehende Roboter im Tarkan-Zyklus. Sie messen also hier über Lichtschnell wohl einen Energiestrahl an, denn wenn sie nur Lichtschnell angemessen hätten, dann wäre er ja schon da. Dann entscheiden sie manuell, dass sie ausweichen wollen. Dann müssten die Düsen auch noch recht schnell reagieren. Und alles dauert so lange, dass sie den Energiestrahl nehmen müssen. Jetzt können sie auch die Form der fremden Schiffe ausmachen. Es sind Topsider, also keine akonidische Flotte. Crest hat sich geirrt. Topsid ist eine Welt, die sich gegen das akonidische Imperium aufgelehnt hat und liegt in einer Entfernung von 800.000 Lichtjahren. Mir erscheint dieser Wert etwas zu hoch. Der Halo der Milchstraße hat einen Radius von deutlich weniger als 200.000 Lichtjahren. Die nächstgelegene Galaxis Andromeda liegt in einer Entfernung von 2 Millionen Lichtjahren und hat einen Halo von 1 Million. Das heißt, selbst wenn die Erde im äußersten Randbereich des Halos läge, wären 800.000 Lichtjahre immer noch im Leerraum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Akoniden eine vereinzelte Sonne oder einen kleinen Kugelsternhaufen, der sich im Leerraum befindet, erobern wollen, wenn noch die gesamte Milchstraße vor ihnen liegt. Perry Rhodan ist recht wankelmütig in dieser Folge. Er möchte jetzt zuerst zurückfliegen zur Erde, merkt aber dann, dass die Good Hope schneller ist wie die topsidischen Raumschiffe und auch wie die Raumschiffe der Ferronen und dann entscheidet er sich um. Außerdem meint Bully, naja, die Ferronen könnten ja das ein oder andere haben, was wir noch benutzen können. Dann meldet Crest, die Ferronen hätten wirklich so etwas, nämlich einen 5-dimensional arbeitenden Materietransmitter. Und man hört im Hintergrund auch wieder ganz lustig einen mechanischen Schalter einrasten. Perry greift dann in den Raumkampf auf Seiten der Ferronen ein. Sie retten einen Schiffbrüchigen der Ferronen und setzen Kurs zum 9. Planeten. Dann taucht plötzlich ein 800 Meter Kugelriese auf, ein akonidisches Schlachtschiff. Und Tora ist wieder überzeugt, dass Arkon eingreift, um die Topsider in ihre Schranken zu weisen. Sie setzt das Erkennungszeichen ab, allerdings akzeptiert der 800-Meter-Raumer dieses nicht. Rhodan setzt Ausweichkurs, aber das Riesenschiff schießt auf die Good Hope, sie erhält einen Treffer und ist mehr oder weniger ein Wrack. Sie kann sich mit Mühe und Not auf den 9. Planeten retten und Chris und Tora müssen konstatieren, dass das 800-Meter-Raumschiff wohl mit Topsidern besetzt ist. Nach diesem Absturz schmiedet Rhodan einen Plan. Da die Topsider den Akoniden das Raumschiff abgenommen haben, möchte er den Topsidern das Raumschiff abnehmen. Und mit diesem Cliffhanger endet die erste Kassette. Die Handlung der Hörspielfolge 6, Mutanten im Einsatz, schließt nahtlos daran an. Das Hörspiel dauert ebenfalls etwa 39 Minuten. Das Titelbild selbst war mir unverständlich. Man sieht einen Astronauten mit Helm und etwas, was die Oberfläche eines Kugelraumers sein könnte. Vielleicht Antriebsmassen oder erhitzte Luftmassen. Vielleicht aber auch ein Mond mit Kratern, das konnte ich nicht so genau ausmachen. Der Klappentext beschreibt in etwa die allgemeine Zielsetzung, Perry will das 800-Meter-Raumschiff der Topsider erobern. Da sie aktuell nicht wissen, wo dieses Raumschiff gelandet ist, schickt Perry Rhodan Betty und Taco aus und diese wenden die Standardtaktik der gesamten Folge an. Taco teleportiert in den Rücken der Topsider, setzt den Psychostrahler ein und hier erfahren sie, dass der 800-Meter-Raumer auf dem 8. Planeten Ferrol ist. Die Good Hope fliegt mit Mühe in die Berge zu einem Stützpunkt der dortigen Ferronen. Der Tort will mit ihnen sprechen und danach brechen sie zum 8. Planeten auf. Sie benutzen eine Transmitterverbindung vom 9. zum 8. Planeten und kommen dort in einem Stützpunkt der Sichers heraus. Nach einigen Tagen Vorbereitung gehen sie in die Stadt. Sie wollen in den Roten Palast. Auf dem Weg dorthin müssen sie auf Patrouillen aufpassen und auch dort wird wieder die Standardtaktik mit Psychostrahler angewendet. Der Marsch ist sehr beschwerlich, denn die Gravitation von Ferrol ist höher als die der Erde. Und Bully sagt, 1,4 Gramm können ganz schön anstrengend sein auf Dauer. Das ist jetzt ein technischer Fehler, denn im Skript steht mit Sicherheit 1,4G und gemeint ist natürlich auch die Erdbeschleunigung. Ich finde diesen Fehler jetzt vermeidbar. Man hätte da eventuell einen Berater nehmen können, denn immerhin handelt es sich um eine technische Hörspielserie. Der Plan sieht vor, in der Stadt einen Transmitter zu stehlen, einen Transmitter aus der Post, diesen Transmitter zu benutzen, um damit in einen Geheimtransmitter im Roten Palast herauszukommen, denn das ist im Moment auch das Regierungsgebäude der Topsider. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum sie dazu jetzt noch einen Transmitter sich nehmen müssen, denn sie sind ja vom 9. zum 8. Planeten über einen Transmitter gekommen. Warum nehmen sie nicht einfach den Transmitter der Sichers in den Bergen und stellen diesen auf das Geheimgerät ein? Nichtsdestotrotz gehen sie in die Post, stehlen einen Transmitter. Hier ist die Geräuschkulisse jetzt mal ganz gut. Man hört quietschen, Männer, die angestrengt ein schweres Gerät durch die Gegend schieben. Und auch hier wird natürlich wieder der Psychostrahler mehrfach eingesetzt. Zurück in ihrem Stützpunkt in einem Gasthaus springt Tako dann in den Roten Palast, stellt den dortigen Geheimtransmitter auf das Gerät, das Perry gestohlen hat, ein. Ein Teil von Perrys Mannschaft geht über den Transmitter nun in den Roten Palast, Tako teleportiert. Sie suchen den Oberbefehlshaber. Als sie diesen gefunden haben, kommt wieder der Psychostrahler zum Einsatz und Perry befiehlt, dass das Raumschiff in 5 Stunden frei von Topsidern sein muss. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, warum müssen mehrere Leute in den Roten Palast? Diese Aktion mit dem Psychostrahler hätte doch Tako auch allein durchführen können. Und warum hat Tako Perry Roden nicht einfach in der Teleportation mitgenommen? Ist er noch nicht so stark und trainiert, dass er Personen transportieren kann? Die verbündeten Ferronen starten ein Ablenkungsmanöver am anderen Ende der Stadt. Die Topsider fahren hin. Roden und seine Begleiter begeben sich mit einem Lastwagen und dem erbeuteten Transmitter an Bord des 800 Meter Raumschiffs. Mir war jetzt hier nicht klar, ob sie diesen Transmitter jetzt noch brauchen, um weitere Personen oder eventuell auch die Roboter der Good Hope auf dieses Schiff zu transportieren oder ob das schon die später angesprochene Belohnung ist für Rodens Rettungsaktion. Sie aktivieren den Schutzschirm. Die restlichen Topsider an Bord werden gefangen. Das Schiff startet, greift in den Raumkampf ein, ist natürlich deutlich stärker wie alle anderen topsidischen Einheiten. Die Topsider ziehen sich zurück. Wir haben eine temporäre Patz-Situation im Vega-System. Und damit endet das Hörspiel. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich finde die Geschichte nach wie vor recht spannend. Perrys Kampf gegen die Topsider, der ja dann auch noch weitergeht in weiteren Hörspielfolgen. Sein Trick, das 800-Meter-Raumschiff zu übernehmen, fand ich überzeugend. Auch wenn ich den Handlungsstrang mit dem Posttransmitter jetzt nicht verstanden habe. Aber möglicherweise wird das dann in den Heftromanen erklärt. Mir gefallen die technischen Erklärungen über den Hypersprung oder den Strukturtaster und auch die Diskrepanz zwischen 5D-Technik und mechanisch einrastenden Schaltern. Als negativ empfand ich, dass etwa 10% des Hörspiels für Musik und Geräusche benutzt werden. Beispielsweise den Hypersprung zur Vega. Das sind 30 Sekunden reines lautes Gequietsche. Ebenso der Transmittersprung zwischen dem 9. und dem 8. Planeten, der ist sogar noch länger. Das empfand ich als störend. Gerade wenn man vergleicht mit den Psychostrahler-Szenen, die immer eingebettet sind in sehr langatmige, ganz leise Flüsterszenen. Heutzutage negativ empfinde ich, dass Perry Roden keinerlei demokratische Legitimation hat, überhaupt für die Erde zu sprechen. In den Hörspielen, denke ich, ist das durchaus ein Problem, denn diese spielen ja nur wenige Jahre, nachdem er den Akonidenkreuzer gefunden hat und die Technik für sich behält. In den Heftromanen später, wenn tausende Jahre vergangen sind, dann spielt das natürlich keine Rolle mehr. Insgesamt war ich enttäuscht von den Hörspielen. Die Faszination der Kindheit ist nicht mehr da bei mir. Meine Erinnerung ist in der Richtung also nostalgisch verklärt. Das hat mich dann doch verwundert, denn eigentlich hätte ich erwartet, dass ich die Hörspiele immer noch gut finde. Denn bei den Heftromanen, in der Tarkan-Serie beispielsweise, war dies ja immer noch der Fall. Bevor ich zum Ende komme, noch ein paar Anmerkungen zur Unsterblichkeit. Die Hörspielserie endet ja damit, dass Perry die Zelldusche auf dem Planeten Wanderer bekommt. Ich versuche bei so etwas immer drüber nachzudenken, wie könnte das denn heutzutage halbwegs technisch funktionieren. Bei der Zelldusche bin ich allerdings zu keinem Ergebnis gekommen, denn eine mehrdimensionale Strahlung einmal appliziert, da ist mir völlig unklar, wie die zum einen über einen längeren Zeitraum hin wirken soll und zum anderen eine Konservierung von Zellen, also ein Einfrieren des Alters, kann ja nicht darin bestehen, dass die Zellen keine Veränderungen mehr durchleben dürfen. Jeder Atemzug, jeder Stoffwechselvorgang verändert die Zelle. Außerdem möchte Perioden vielleicht auch Fitness betreiben und Muskeln aufbauen. Mir ist unklar, wie eine Strahlung zwischen guten Veränderungen dieser Art oder schlechten Altern oder Krebs unterscheiden soll. Die zweite Art Unsterblichkeit ist ja dann darauf folgend der Zellaktivator, der als Ei vor der Brust getragen wird. Diese löst das Problem, dass die Strahlung nur einmal appliziert werden muss, hat aber immer noch dasselbe Problem, dass eine Strahlung nicht unterscheiden kann zwischen guter und schlechter Veränderung. Was ich allerdings überzeugend finde, sind die heutigen Zellaktivatoren, kleine Chips unter der Schulter. Denn man könnte sich vorstellen, dass diese Nanomaschinen freisetzen, die durchs Blut kreisen, durch die Lymphe, den Bauplan des menschlichen Körpers kennen und dort dann Schäden reparieren können, um so den Körper in den Zustand der Applizierung des Zellaktivators zurückzuversetzen. Zumal diese Art Unsterblichkeit auch nicht unbedingt auf Zellebene funktionieren muss, denn für eine Niere beispielsweise reicht es ja, dass sie die Funktion einer Niere hat. Aber es ist für die Funktion ja völlig unerheblich, ob ein oder zwei Blutgefäße etwas nach links oder nach rechts gerückt werden. Hätte ich viele Millionen Euro zur freien Verfügung, dann würde ich in dieser Art durchaus Forschungsgelder investieren, denn ich könnte mir vorstellen, dass dies in nicht allzu ferner Zukunft, zumindest für einzelne Organe, auch wirklich funktionieren wird. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.